Manchmal scheint äußerlich alles religiös geordnet zu sein, Priester dienen, Opfer werden gebracht, die richtigen Gegenstände sind am richtigen Ort. Und dennoch kann Gottes Gegenwart abwesend sein. In den Tagen Samuels war das aaronische Priestertum ausgelaugt und geistlich abgestanden, und mitten hinein in diese Situation brach eine Krise um die Lade des Bundes ein. Die dramatischen Ereignisse rund um Schlachten, Niederlagen, die Gefangennahme der Lade und das Gericht über Israel und die Philister liegen schonungslos offen, wie leicht Menschen Gott für ihre eigenen Zwecke benutzen wollen, und wie treu Gott dennoch seine Heiligkeit, seine Herrschaft und seine Ökonomie wahrt. Gottes Ökonomie statt frommer Aberglaube. In der Schlacht bei Eben-Eser wird sichtbar, wie nah um sich Gottes eigenes Werk und religiöser Aberglaube äußerlich kommen können und wie weit sie innerlich voneinander entfernt sind. Die Ältesten Israels kannten die Geschichte von Jericho. Sie wussten, dass die Lade des Bundes einst in der Mitte des Volkes stand, als Gott die Mauern einer unbezwingbaren Stadt fallen ließ. So riefen sie nach der Lade, als Israel von den Philistern geschlagen worden war: Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Dasselbe Symbol, dieselbe Lade, derselbe Gott und doch ein völlig anderer Geist. In Jericho war die Lade Ausdruck eines gehorsamen Volkes, das schweigend um die Stadt zog, weil Gott es so gesprochen hatte. In Eben-Eser wurde sie zum religiösen Werkzeug, das man in eigener Regie ins Feld führte, um die eigene Niederlage zu korrigieren, ohne auf das Reden Gottes zu warten. Wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir eine klare Sicht von Gottes Ökonomie und müssen alles in der Bibel im Licht von Gottes Ökonomie verstehen. Warum hat Gott das Universum geschaffen? Warum hat Gott den Menschen geschaffen und das Volk Israel erwählt? Gott hat all dies um seiner Ökonomie willen getan. Damit tritt ein gefährlicher Tausch ans Licht: Statt dem lebendigen Gott, der spricht, führt und richtet, vertraut Israel einem von Gott verordneten System. Die Lade, die eigentlich auf die Gegenwart Christi als des dreieinen Gottes inmitten seines Volkes hinweist, wird zu einer Art Talisman. Man rechnet mit der Macht Gottes, ohne sich seinem Willen zu unterstellen. Das ist der Kern des Aberglaubens, göttliche Dinge in den Dienst menschlicher Sicherheiten zu stellen. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Der Jubel war groß, aber er war hohl, weil keine Busse, keine Nachfrage und keine Neuordnung vor Gott vorausgingen. So wird die Lade, die für Gottes Bewegung in seiner Ökonomie steht, usurpiert für die eigene Sache. Wann immer der Mensch die Gaben, Zeichen und Ordnungen Gottes benutzt, um Heilung, Erfolg oder Schutz zu sichern, ohne sich nach Gottes Reich und seiner Absicht zu fragen, wiederholt sich dieses Muster, nur in anderen Farben. Gott hat das Universum, den Menschen und Israel um seiner Ökonomie willen geschaffen, um seinen ewigen Plan zu verwirklichen, sich in einem Volk auszuteilen, das sein Leben und seine Natur trägt. Wo diese Mitte verloren geht, rückt notwendigerweise etwas anderes ins Zentrum: religiöse Praxis, emotionale Ergriffenheit, sichtbare Ergebnisse. Das Herz kann erfüllt sein von Gedanken über Gottes Hilfe, ohne an Gottes Herrschaft interessiert zu sein. Man vertraut auf Ordnung, Geschichte und Tradition, aber nicht auf das gegenwärtige Reden Gottes. So war die Lade schon lange in Silo, doch die Priesterschaft war verdorben, und das Volk lebte nicht unter der direkten Herrschaft Gottes. Der Name Gottes blieb, die Formen blieben, die Erzählungen blieben, aber die innere Wirklichkeit war abgeglitten. Gerade hierin liegt ein ernster Trost. Gott lässt sich nicht dauerhaft zum Werkzeug menschlicher Projekte machen. Er ist geduldig, aber er bindet sich nicht an eine Art gläubigen Selbstbetrug. Wenn er es zulässt, dass die Lade in die Hände der Philister fällt und Israel trotz religiösen Jubels geschlagen wird, dann nicht, weil er seine Verheißungen vergessen hätte, sondern weil er sein Volk aus dem engen Raum des Aberglaubens in den weiten Raum seiner Ökonomie rufen will. Für heute bedeutet das: Wo die Beziehung zu Christus als dem lebendigen Herrn neu ins Zentrum rückt, verliert der abergläubische Umgang mit geistlichen Dingen seine Macht. Gott sucht nicht Menschen, die die richtigen Formen beherrschen, sondern solche, die von Gott geboren sind, die sein Leben in sich tragen und daher fähig werden, unter seiner unmittelbaren, inneren Herrschaft zu leben. Wer sich von dieser Wirklichkeit ergreifen lässt, entdeckt, dass Gottes Wege manchmal bestehende Sicherheiten erschüttern, nicht um uns zu verlieren, sondern um uns tiefer in sein eigentliches Werk hineinzuziehen. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen königtüchtigen Krieger, in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Gott ruft aus einem Glauben, der sich auf Formen und Erinnerungen stützt, in eine lebendige Beziehung zu seiner gegenwärtigen Herrschaft. Wo er uns die scheinbare Kontrolle nimmt, öffnet sich zugleich der Raum, ihn als den zu erkennen, der nicht benutzt werden will, sondern der uns hineinnehmen möchte in sein eigenes Werk. Darin liegt keine Drohung, sondern eine stille Ermutigung, wer die Lade nicht mehr als Schutzmittel betrachtet, sondern in Christus dem Gott begegnet, der redet und führt, erfährt, dass Gottes Ökonomie nicht über unserem Kopf, sondern mit uns und in uns weitergeht. Die Herrlichkeit Gottes und die Ernsthaftigkeit seiner Heiligkeit. Der Augenblick, in dem die Lade des Bundes verloren geht, ist für Eli mehr als ein militärischer Schock. Als er hört, dass die Lade erobert worden ist, fällt er rücklings von seinem Sitz, bricht sich das Genick und stirbt. Kurz darauf nennt seine Schwiegertochter ihren neugeborenen Sohn Ichabod und erklärt, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Dieser Name verdichtet das Geschehen, nicht einfach die Lade ist weg, sondern die Herrlichkeit Gottes hat sich zurückgezogen. Eli spürt, dass das eigentliche Drama nicht vor den Toren des Schlachtfelds, sondern im Heiligtum begonnen hat. Die Söhne des Hohenpriesters hatten das Opferwesen korrumpiert, das Volk war abgestumpft und die Lade stand in einem System, das Gottes Heiligkeit nur noch formell achtete. Gott bindet seine Herrlichkeit an seine Heiligkeit, wo sein Name genannt, aber sein Wesen missachtet wird, bleibt er nicht wie ein gefangener Gott in den von Menschen gezimmerten Strukturen. Schließlich wurde die Lade Gottes, die sich mindestens 400 Jahre bei den Kindern Israels befunden hatte, von den siegreichen Philistern erbeutet, ein Zeichen dafür, dass die Herrlichkeit von Israel gewichen war. Die Geschichte mit Dagon im Tempel der Philister macht das auf eigentümlich tröstliche Weise deutlich. Die Philister triumphieren, weil sie die Lade in das Haus ihres Gottes Dagon bringen. Am nächsten Morgen liegt Dagon vor der Lade des Herrn auf seinem Angesicht, am Tag darauf sind sein Haupt und seine Hände abgeschlagen. Gleichzeitig heißt es, die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Aschdod, und er verwüstete sie und schlug sie mit Beulen. Der Gott Israels erweist sich als der Heilige, der sich weder von einem abgestandenen Priestertum noch von heidnischen Mächten binden oder kontrollieren lässt. Er verteidigt seine Herrlichkeit selbst. Für Israel aber wird schmerzhaft sichtbar, die Erwählung, die Lade, der Tempeldienst, all das garantiert nicht automatisch die bleibende Gegenwart, wenn die Heiligkeit Gottes verachtet wird. Gottes Herrlichkeit wohnt nicht in Institutionen um ihrer selbst willen. Sie ruht dort, wo er als der Heilige anerkannt wird und ein Volk sich vor ihm beugt. Die Worte an Eli hatten es angekündigt, denn die, die mich ehren, werde ich ehren, und die, die mich verachten, werden gering geachtet werden. Als diese Warnung ungehört verhallt, folgt der Ichabod-Moment. Das ist keine willkürliche Strafe, sondern eine Konsequenz, wo Gottes Heiligkeit zur Nebensache wird, verliert auch seine Herrlichkeit Raum. Der religiöse Betrieb kann weiterlaufen, aber er ist innerlich entleert. Es gibt Opfer, aber wenig Ehrfurcht, es gibt Priester, aber wenig Hören, es gibt Tradition, aber wenig Gegenwart. Der Name Ichabod ist damit auch ein Spiegel für jedes geistliche System, das nach außen stabil wirkt, während die Schwere der Herrlichkeit Gottes darin kaum noch zu spüren ist. Gerade in dieser Härte steckt eine Hoffnung. Dass Gott seine Herrlichkeit nicht an korrumpierte Ordnungen fesselt, heißt auch, er ist frei, neu zu erscheinen, wo Herzen sich ihm öffnen. Er ist nicht an das Alte gebunden, selbst wenn er es einst eingesetzt hat. Wenn er Dagon vor der Lade zu Boden stürzen lässt und die Philister erschreckt, zeigt er, dass seine Gegenwart nicht aufgehoben ist, sondern anderen Wegen folgt. Er kann die eigenen Strukturen erschüttern, um neue Gefäße für seine Herrlichkeit vorzubereiten. So wächst im Hintergrund Samuel heran, ein junger Mann, der vor Gott steht, sein Wort hört und inmitten des Zusammenbruchs die Linie eines neuen Anfangs trägt. Und sie nannte den Knaben Ichabod und sagte, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Wegen der Lade Gottes und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sagte, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Und als die von Aschdod am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Und als sie am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn, und Dagons Kopf und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle, nur der Fischleib war von Dagon übrig. Gott bindet seine Herrlichkeit nicht an unsere kirchlichen oder geistlichen Strukturen, sondern an sein eigenes Wesen als der Heilige. Wenn er sich zurückzieht, ist das kein Ausdruck von Launenhaftigkeit, sondern eine ernste Einladung zur Neuausrichtung, weg von der Selbstverständlichkeit religiöser Formen, hin zu einer ehrfürchtigen, gehorsamen Gemeinschaft mit ihm. Wer sich dieser Wahrheit stellt, muss nicht in Resignation enden, sondern kann mit leiser Hoffnung rechnen, dass dieselbe Herrlichkeit, die einst wich, dort neu aufgehen kann, wo Gott wieder als das anerkannt wird, was er ist. Gott schützt seine Gegenwart und ruft sein Volk zur inneren Umkehr. Nachdem die Philister die Lade als gefährliche Last erfahren hatten, suchten sie einen Weg, sie loszuwerden, ohne den Gott Israels weiter zu provozieren. Ihre Priester rieten ihnen, die Lade auf einen neuen Wagen zu setzen und sie von zwei säugenden Kühen ziehen zu lassen, begleitet von goldenen Nachbildungen der Tumoren und der Mäuse als eine Art Übertretungsopfer. In dieser Szene mischen sich Furcht und Unverständnis, man ahnt, dass man schuldig geworden ist, und versucht, den Gott Israels mit symbolischen Geschenken zu besänftigen, ohne sein Wesen wirklich zu kennen. Und doch lenkt Gott selbst die Spur dieses abergläubischen Versuchs. Die Kühe, die nach ihrer Natur zu den Kälbern zurückkehren müssten, ziehen geradewegs nach Beth-Schemesh. So zeigt Gott, dass er seine Gegenwart behütet, auch wenn Menschen in Unkenntnis oder Aberglauben handeln. Er bleibt der Herr der Geschichte, der die Wege der Lade bestimmt, obwohl sie in fremden Händen zu sein scheint. Die Lade wurde von den Philistern auf abergläubische Weise weggebracht, mit 5 goldenen Mäusen und 5 goldenen Beulen als eine Art Übertretungsopfer für Gottes Vergebung und zu Gottes Herrlichkeit. Sowohl das Herausbringen der Lade durch die Ältesten Israels als auch ihre Rückgabe durch die Philister waren abergläubisch. Gleichzeitig hält Gott an der Ernsthaftigkeit seiner Heiligkeit fest. In Beth-Schemesh freuen sich die Menschen, als sie die Lade sehen, doch einige schauen neugierig in sie hinein oder behandeln sie auf eine Weise, die der Heiligkeit dieses Gegenstandes nicht entspricht. Darauf heißt es, und er schlug die Leute von Beth-Schemesh, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten, und das Volk trauerte, weil der Herr das Volk mit einer großen Niederlage geschlagen hatte. Gottes Schutz seiner Gegenwart bedeutet nicht, dass er nachlässig würde. Die Lade war nie ein neutraler Gegenstand, sie stand unter den strengen Anordnungen, wie sie in 4. Mose 4 festgelegt sind, damit sie das Heilige nicht berühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen haben. Wo diese Ordnung ignoriert wird, auch in gut gemeinter Freude, macht Gott klar, dass seine Nähe nie harmlos und niemals beliebig ist. Die Folge dieser Ereignisse ist, dass die Lade nach Kirjat Jearim gebracht wird und dort bleibt, während über dem Volk ein langer Prozess der inneren Umkehr beginnt. Es heißt, und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging, es wurden 20 Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Zwischen der Rückgabe der Lade und der erneuerten Herrschaft Gottes über sein Volk liegt nicht nur Zeit, sondern eine innere Bewegung. Die spektakulären Ereignisse, Plagen bei den Philistern, der Weg der Kühe, das Gericht über Beth-Schemesh, führen nicht automatisch zu geistlicher Tiefe. Aber sie bereiten einen Boden, das Volk beginnt, den Verlust der ungetrübten Gemeinschaft zu spüren und ruft nach dem Herrn. Gottes souveränes Handeln mit der Lade ist also verbunden mit einem stillen, aber tiefen Ruf nach innen, fort von abergläubischer Umgangsweise mit heiligen Dingen, hin zu einem Herzen, das wirklich nach ihm verlangt. Diese Verbindung von äußerem Eingreifen und innerem Ruf findet sich auch im eigenen Leben wieder. Es gibt Zeiten, in denen Gott unsere äußeren Sicherheiten erschüttert, unsere Gewohnheiten durchkreuzt oder uns die Folgen oberflächlichen Umgangs mit ihm spüren lässt. Äußerlich mag das wie eine Reihe seltsamer oder harter Ereignisse aussehen, innerlich entsteht der Raum für eine neue Sehnsucht. Der Gott, der die Kühe nach Beth-Schemesh lenkt, ist derselbe, der das Wehklagen Israels hört. Er schützt seine Heiligkeit, indem er sich nicht zum Spielball unserer Frömmigkeit machen lässt, und er schützt zugleich sein Volk, indem er es aus einem oberflächlichen Glauben herauslockt. Seine Heiligkeit ist nicht nur bedrohlich, sie ist auch die Kraft, die uns aus betäubender Gewöhnung befreit und unser Herz wieder empfindsam macht für seine Gegenwart. Da sagten sie, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, dann sollt ihr sie nicht leer fortschicken, sondern ihr sollt ihm unbedingt ein Schuldopfer darbringen. Dann werdet ihr gesund werden, und es wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm darbringen sollen? Und sie sagten, nach der Zahl der Fürsten der Philister 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse, denn eine Plage ist über euch alle und über eure Fürsten gekommen. So sollt ihr nun Abbilder eurer Beulen und Abbilder eurer Mäuse machen, die das Land verderben, und ihr sollt dem Gott Israels Ehre geben. Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Zudecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, dann sollen danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht berühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen haben. Gott schützt die Wirklichkeit seiner Gegenwart mit großer Ernsthaftigkeit und nutzt zugleich die Spannungen und Brüche unseres Weges, um unser Herz neu auf sich auszurichten. Wo wir erkennen, dass er nicht beliebig ist, sondern heilig, beginnt ein anderer Umgang mit ihm, weniger Berechnung, mehr Verlangen, weniger äußere Sicherheiten, mehr innerer Ruf. In diesem Prozess steht er nicht fern und unnahbar, sondern lenkt, oft verborgen, die Wege, bis unser Wehklagen hinter ihm her sich in ein bewusstes Leben unter seiner Herrschaft verwandelt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.